überquerte er anschließend die Planke. Kaum war er ins dichte Hafengewimmel eingetaucht, entdeckte er zu seiner großen Verwunderung seinen Gehilfen. Woher hatte er gewusst, dass er bereits angekommen war? Crispin sorgte dafür, dass das Geheimnis nicht lange ein solches blieb, und verriet Jonah, er habe die Fleming-Kinder am Hafen postiert und demjenigen, der die Philippa zuerst sichten würde und ihm Nachricht brächte, einen Penny versprochen. Grit hatte ihn bekommen. Jonah war nicht überrascht. Er war zu sehr daran gewöhnt, dass Crispin irgendetwas ersann, um ihm das Leben leichter zu machen. Crispin war ein genialer Organisator, ein pfiffiger Kaufmann und ein absolut verlässlicher Statthalter. Nach Abschluss seiner Lehre hatte Jonah ihm ohne viel Hoffnung angeboten, als sein Gehilfe in London zu bleiben, statt in die florierende väterliche Weinhandlung in Westminster einzutreten. Crispin hatte ohne jedes Zögern eingewilligt. Getreulich war er Jonah seither in jedes Wagnis gefolgt, führte die Geschäfte reibungslos weiter, wenn Jonah auf einer seiner vielen Reisen war, und sparte jeden Penny, um sich eines Tages den Status eines Londoner Freien und die Mitgliedschaft in der Tuchhändlergilde zu erkaufen.
Ein königlicher Bote kam gestern. Er bat, du mögest dich unmittelbar nach deiner Rückkehr nach Westminster begeben. Und ihr, Lord Warringham, ebenfalls.
Mir bleibt wirklich nichts erspart. Dann besorg mir ein Pferd und eine Sänfte für den Earl of Warringham.
Pass auf, was du redest, Pfeffersack.
Dort drüben im Stall bei der Schenke warten Griggolette und euer Knappe mit eurem prachtvollen Rappen, mein Lord.
Oh, wie umsichtig von euch, Master Lacey. An Bord der Philippa ist eine Fuchsstute, die ich in Flandern gekauft habe. Würdet ihr sie wohl von Bord bringen und in Jonas Stall unterstellen? Ich lasse sie morgen abholen.
Natürlich, mein Lord.
Gut. Ja, dann bin ich jetzt im Stall, wenn jemand nach mir fragt. Ich bin immer noch etwas wackelig auf den Beinen. Dieses Schiff.
Mach dich ruhig auf den Weg, Jonah. Ich warte hier auf Elijah. Er verspätet sich offenbar, wie üblich. Oh, wenn man vom Teufel spricht.
Jonah und Crispin drehten sich um. Elijah Stevens war mit 4 Bütteln des Sheriffs zum Hafen gekommen. Er war über die letzten Jahre ein wenig in die Breite gegangen, aber er wirkte immer noch wie ein jugendlicher Flegel. Was wohl vornehmlich daran lag, dass er das nach wie vor war. Elijah war so unbekümmert und verantwortungslos wie vor 10 Jahren. Und wäre er nicht auf Jonas Drängen hin in das lukrative Geschäft mit den flämischen Handwerkern eingestiegen, wäre er längst ruiniert gewesen. Er legte jedem seiner Freunde einen Arm um die Schultern und sah mit zusammengekniffenen Augen zur Philippa hinüber.
Ein ganzer Kahn voller Flammen.
Bist du nüchtern genug, um sie sicher nach Cheapside zu bringen?
Ich bin praktisch für alles nüchtern genug. Sei nicht so streng mit mir, Jonah. Meine süße Mary hat letzte Nacht deinen Sohn geboren.
Glückwunsch, Elijah. Aber das ist mindestens der 5. Du solltest dich langsam daran gewöhnt haben.
Davon verstehst du nichts, mein junger Freund. Warte nur, bis du mal so weit bist. Außerdem ist es erst mein 4. Sohn. Er heißt Adam. Adam Burnell ist sein Pate.
Großartig. Möge Gott dein unschuldiges Kind dennoch segnen. Und jetzt tu zur Abwechslung mal was für dein Geld. Diese Leute an Bord sind durchfroren und hungrig. Hier ist die Liste mit den Namen für die Urkunden.
Seit der hinterhältigen Intrige, die die Flemings nach ihrer Ankunft in London beinahe ins Unglück gestürzt hätte, bekam jeder flämische Handwerker, den Jonah nach England brachte, eine Urkunde mit dem Siegel des Königs, die ihm Sicherheit und Schutz garantierte. Das hatte die Königin sich ausgedacht und es erfüllte seinen Zweck. Die Einwanderer betraten ihre neue Heimat mit mehr Zuversicht, und auch wenn mancher Londoner auf die Straße spuckte, wenn er die Fremdlinge sah, wagte doch keiner, sich an ihnen zu vergreifen. Die Büttel waren eine reine Vorsichtsmaßnahme, die sich bislang immer als überflüssig erwiesen hatte. Elijah warf einen nachlässigen Blick auf die Liste und mokierte sich über die unleserlichen Namen. Es waren 20 Leute, durch deren Arbeit und dank des Embargos sie, mutmaßte er euphorisch, steinreich werden würden. Er winkte den Bütteln, ihm zu folgen, und schlenderte zum Schiff hinüber. Jonah erinnerte sich genau, dass die Königin damals beim Hoffest in Woodstock zu ihm gesagt hatte, sie müssten einen Anreiz schaffen, um flämische Handwerker zur Tuchherstellung nach England zu holen. Sie hatten auch in den Jahren darauf hin und wieder darüber geredet, aber es war ihnen nie etwas Rechtes eingefallen. Nun hatte der König, völlig unbeabsichtigt, den denkbar besten Anreiz geschaffen. Auf William de la Poles Rat hin hatte Edward